Ein Thema steht im Zentrum heute Morgen. In der Türkei ist ein Putschversuch im Gang. Teile der Armee greifen nach der Macht. Erfolgsaussichten zurzeit ungewiss. Guten Morgen. Ein kurzer Blick auf das Wetter. Es gibt viel Sonnenschein heute und Temperaturen bis 22 Grad im Norden und bis 27 im Süden. Seit gestern Abend versuchen Teile des Militärs, die Macht in der Türkei zu übernehmen. In der Hauptstadt Ankara und in Istanbul kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Dutzenden von Toten. Über das Staatsfernsehen erklärte Präsident Erdogan den Putsch zwar als beendet, doch die Situation ist weiterhin unübersichtlich, die Angaben widersprüchlich. Brigitte Zink mit einer Chronologie der Ereignisse der Nacht.
Am Abend erklären die Streitkräfte im türkischen Staatsfernsehen, sie hätten die Macht im Land vollständig übernommen. Das Militär verhängt eine Ausgangssperre über das ganze Land, Soldaten sperren die beiden Brücken über den Bosporus und riegeln den Flughafen in Istanbul ab. Über der Hauptstadt Ankara kreisen Helikopter, Kampfflugzeuge donnern über der Stadt. Verschiedene Medien berichten, dass das Parlament beschossen werde. Es kommt vor allem in Ankara zu Gefechten, bei denen zig Menschen sterben und Dutzende verletzt werden. Dann meldet sich Präsident Erdogan via FaceTime zu Wort und widerspricht den Putschisten. Nur ein Teil der Armee versuche, die Macht zu übernehmen. Die Verantwortlichen würden hart bestraft, sagte Erdogan.
Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin.
Und er ruft das türkische Volk dazu auf die Straße zu gehen und Widerstand gegen die Putschisten zu leisten. In den frühen Morgenstunden ziehen sich die Putschisten vom Istanbuler Flughafen zurück, wo kurz darauf Präsident Erdogan landet. Er sagt, die Kontrolle sei nun wieder in der Hand seiner Regierung. Doch verschiedenen Medienberichten zufolge gibt es noch immer Gefechte und Explosionen. Die Putschisten erklären via E-Mail, sie würden weiterkämpfen.
Und jetzt zu Inga Rock, Journalistin der NZZ in Istanbul. Frau Rock, wie ist die Lage in der Türkei ganz aktuell heute Morgen?
In Istanbul selber ist es ruhig, soweit man das vom Zentrum aus beurteilen kann. Aber ansonsten ist es, wie Sie sagten, unübersichtlich. Es gibt Berichte über weitere Kämpfe in Ankara und auch in anderen Städten.
Sie, Frau Rock, haben den Abend, die Nacht in der Metropole Istanbul eben verbracht. Wie haben Sie das erlebt?
Es waren extrem dramatische und angespannte Stunden. Es begann damit, dass Berichte auftauchten, Soldaten hätten die beiden Bosporusbrücken besetzt. Und dann konzentrierte sich aber erstmal alles auf Ankara. Kollegen, Freunde, die berichteten, dass dort Kampfjets in der Luft sein. Und dann später konnten wir in Istanbul hören, wie hier Helikopter über das Zentrum donnerten und dann später auch Kampfjets dazu. Leute gingen nach Hause hier. Ich wohne im Zentrum. Da wurden sämtliche Kneipen haben dicht gemacht, Lokale haben dicht gemacht. Die Menschen haben sich noch schnell mit Wasser und Lebensmitteln eingedeckt.
Dramatische Ereignisse also, die Sie uns da schildern. Wie reagiert die Bevölkerung auf diesen Putschversuch?
Also soweit man das beobachten kann auf sozialen Medien, die sind wieder einmal unser wichtiges Informationsmittel, haben die Putschisten keinen Rückhalt unter der Bevölkerung. Und es war von Bekannten, eine Freundin von mir, die hat mir eine Textnachricht geschickt. Sie war in einem Konzert. Das Konzert wurde von der Polizei gestürmt und sie wurden nach draußen geführt. Später gab es bei ihr in der Gegend Kämpfe. Andere Bekannte haben ähnlich Dramatisches erlebt und es tauchten dann am Taksim hier im Zentrum in der Stadt Demonstranten auf, Unterstützer von Erdogan, die sind diesem Ruf gefolgt und haben diese Gruppe von Soldaten umringt. Und dort gab es unter diesen Pro-Regierungsdemonstranten doch auch, da war die Stimmung sehr aufgeheizt.
Frau Rock, wie kommt's raus? Was ist Ihre Einschätzung am Ende dieser Nacht?
Im Moment sieht es danach aus, als würde Erdogan, als würde die Regierung die Oberhand behalten. Aber es ist, wie gesagt, also Teile der Armeeführung werden vermisst. über die Website haben sie erklärt, sie würden weiterkämpfen. Also es ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall ist es für die Türkei, sind es keine guten Zeiten, egal wer diesen Kampf für sich entscheidet.
Live aus Istanbul, Inga Rock, Journalistin der NZZ, hat den Putschversuch in der Türkei verfolgt. Und bei mir im Studio ist jetzt Auslandredaktorin Irin Meyer, Kennerin der Türkei. Schauen wir die beiden Seiten an, welche da in der Nacht Schlagzeilen schreiben in der Türkei. Präsident Erdogan, der Autokrat auf der einen Seite, die Armee auf der anderen. Wie stehen die beiden zueinander?
Präsident Erdogan und die türkische Armee, das ist ein sehr belastetes Verhältnis. Erdogan hat es geschafft, damals noch als Premier, die starke türkische Armee zurückzubinden, sie unter zivile Kontrolle zu bringen. Diese Armee, die zuvor während Jahrzehnten immer wieder putschte und das Land mit eiserner Faust regiert hatte, das war der große Erfolg von Erdogan, das haben auch alle anerkannt. Er hat viele hohe Militärs vor Gericht und ins Gefängnis gebracht und lange Zeit hielten sich die Militärs still und Erdogan glaubte, den Machtkampf gewonnen zu haben.
Er hat also die Armee zurückgebunden und trotzdem hat es die Armee jetzt in der Nacht versucht, die Macht an sich zu reißen. Überraschend.
Ja, der Putschversuch kommt oder kam überraschend, aber man hat seit Monaten doch sehen können, wie die Unruhe in der Armee wächst. Die Generäle oder einzelne Generäle fanden und finden die Syrienpolitik Erdogans falsch. Sie mussten ihn immer wieder zurückhalten, eine Bodenoffensive zu starten. Sie sehen mit Sorge, wie er die Türkei isoliert und wie er ihre Grenzen aber den extremen Islamisten geöffnet hat und vor allem auch, wie der Terror das Land immer neu heimsucht und immer stärker heimsucht. Und vor allem, das ist ein wichtiger Punkt, missfällt ihnen die religiös-islamisch geprägte Politik von Präsident Erdogan, den Aufstieg der Frommen in der Türkei. Denn die Armee ist ja eigentlich die Hüterin des säkularen Fundaments der Republik. Das ist das Erbe des Republikgründers Kemal Atatürk.
Ich möchte zwei Varianten, Szenarien anschauen jetzt, wie es weitergehen könnte. Die eine Variante, dass die Armee die Macht erhielte, scheint im Moment eher unwahrscheinlich. Trotzdem, was hieße es?
Das wäre ein verheerender Backlash für die Türkei. Da kommen ganz schlimme Bilder hoch aus der Vergangenheit. Wenn Sie heute die Türken fragen, die auch unter Erdogan leiden, sagen, es ist schlimm unter Erdogan, aber früher war es noch schlimmer unter der Armee. Vielleicht oder wahrscheinlich würden die Militärs forscher und härter gegen die terroristischen Gruppen der Islamisten vorgehen. Aber, und das ist das ganz große Aber, es wäre ein Schlag gegen die Demokratie. Erdogan ist ein demokratisch gewählter Präsident. Er schränkt zwar viele demokratische Freiheiten ein, er regiert autokratisch, aber trotzdem hat ihn fast die Hälfte der Bürger gewählt. Wir haben ein Modell in der Region als Vergleich. Es wäre praktisch ein zweites Mal Ägypten. Dort wurde der Muslimbruder Mursi demokratisch gewählt und General Sisi hat sich dann an die Macht geputscht.
Und dieser demokratisch gewählte Präsident Erdogan scheint die Oberhand gewinnen zu können jetzt bei diesem Putschversuch. Trotzdem, wie würde es die Situation in der Türkei verändern, wenn Erdogan einfach bleibt und den Putsch abwendet?
Ich glaube, das ist ziemlich klar. Es würde ihm selber in die Hände spielen. Er hat bereits angekündigt, was dann zu erwarten ist. Er hat eine Säuberung der Armee angekündigt, das heißt Verhaftungen, Verfolgung, ein noch härteres Vorgehen gegen Andersdenkende, gegen Kritiker, gegen die Gülen-Leute auch. Wahrscheinlich würde es ihm nützen auf dem Weg zu seinem ganz, ganz großen Ziel. Und dieses Ziel heißt, Präsident der Türkei zu werden mit absoluter Macht.
Besten Dank, Irin Meyer. Das war die Analyse zum Putschversuch in der Türkei. Putschversuch im Verlaufe der Nacht. Wir verfolgen die Ereignisse weiter und berichten laufend darüber. Weiter jetzt mit anderen Themen. Wir beginnen mit Meldungen zunächst zum Anschlag in Nizza. Bitte Markus Amrein.
Frankreichs Regierungschef Manuel Valls hat in einem Interview Vermutungen zurückgewiesen, dass Fehler der Sicherheitskräfte das Attentat in Nizza von vorgestern möglich gemacht haben könnten. Das Sicherheitsdispositiv sei das gleiche gewesen wie während der Fußball-Europameisterschaft, sagte Valls dem Fernsehsender France 2. Der Täter sei höchstwahrscheinlich in irgendeiner Weise mit dem radikalen Islamismus verbunden. Der 31-jährige Tunesier hatte gestern auf der Strandpromenade der Stadt 84 Menschen getötet. Über 50 Verletzte sind noch immer in Lebensgefahr. Der ehemalige französische Premierminister Alain Juppé hat derweil Mängel bei den Sicherheitsvorkehrungen kritisiert. Er wolle niemandem Schuld zuweisen, sagte der bürgerliche Politiker, der heute Stadtpräsident von Bordeaux ist. Aber wenn alle Maßnahmen getroffen worden wären, hätte es den Anschlag in Nizza nicht gegeben. Die USA und Russland haben konkrete Schritte vereinbart, um die Gewalt in Syrien zu reduzieren. Das sagte US-Außenminister John Kerry nach mehr als 10-stündigen Gesprächen mit seinem russischen Kollegen Sergei Lavrov. Es gehe vor allem darum, die, Zitat, wahllosen Luftangriffe durch die syrische Regierungsarmee zu beenden. Zudem solle der Kampf gegen die islamistische Al-Nusra-Front, den syrischen Ableger von Al-Qaida, verstärkt werden. Weitere Einzelheiten nannte Kerry nicht. In den USA ist eine Bewegung innerhalb der Republikanischen Partei gescheitert, die eine Nominierung von Donald Trump als Kandidaten für das Amt des US-Präsidenten verhindern wollte. Ziel der Never-Trump-Bewegung war es gewesen, den Parteidelegierten zu ermöglichen, einen Kandidaten ihrer Wahl zu benennen. Der Vorstoß wurde jedoch vom zuständigen Gremium abgelehnt. Stattdessen sind die Delegierten bei ihrer Stimmabgabe an die Resultate der Vorwahlen gebunden, die Trump für sich entschieden hatte. Damit dürfte ihm die Nominierung am Nationalen Parteikongress der Republikaner nächste Woche in Ohio kaum mehr zu nehmen sein. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der Dow Jones Index in New York, hat 0,1% gewonnen. Der Euro wird zu einem Franken 0,847 gehandelt, der Dollar zu 98,25 Rappen.
Wir machen weiter mit Sport. In der Leichtathletik hat sich die Schweizerin Lea Sprunger in Monaco in guter Form gezeigt. Aus der Sportredaktion Lea Führer.
Beim Diamond League Meeting in Monaco trat die EM-Dritte über 400 Meter Hürden an und Lea Sprunger konnte auch hier mit dem guten fünften Platz überzeugen. Zum Fußball. Der FC Basel hat seinen ehemaligen Leistungsträger wieder verpflichtet. Geoffrey Seredier kehrt nach 1,5 Jahren bei Stuttgart nach Basel zurück. Tennisspieler Rafael Nadal fährt nach Rio zu den Olympischen Spielen, die sowohl der Spanier eigentlich zu wenig Einsätze im Davis Cup vorweisen kann. Nicht starten werden hingegen die Rumänin Simona Halep sowie Wimbledon-Finalist Milos Raonic. Beide geben an, dass ihnen das Risiko wegen des Zika-Virus zu groß sei. Beim Tennisturnier in Gstaad ist heute Schweizer Tag. Mit Rebecca Masarova, Viktoria Golubic und Timea Baczynski haben gleich 3 Schweizerinnen den Einzug in die Viertelfinals geschafft. Bernhard Scher.
Gespannt darf man sein, was heute Rebecca Masarova zeigt. Ihre Gegnerin Annika Beck ist zwar die Favoritin, Masarova jedoch ist in Form.
Ich habe ganz schnell serviert, mit 195 serviert. Ich glaube, noch nie so schnell serviert. Ich habe fast keine Doppelfälle gemacht, sehr konstant auch. Ich weiß, die andere hat auch 2 Matches gewonnen, ist auch ins Viertelfinale gekommen. Und es wird ein schwieriges Match sein.
Ihren dritten Viertelfinal auf der WTA-Tour strebt heute Viktoria Golubic an. Und die Aussichten gegen Carina Witthöft sind gut.
Wieso soll es nicht klingen? Ich denke, ich bin ganz gut in Form. Ja, und ich werde einfach versuchen, wach zu sein in diesem Spiel, mich wieder anzupassen, und das wird das Wichtigste sein.
Weiterhin als Turnierfavoritin wird Timea Baczynski gehandelt. Gegen Johanna Larsson im Viertelfinal hat sie vorerst gute Erinnerungen.
Ich weiß, ich habe 4-mal gegen sie gewonnen, aber noch nie gegen sie verloren bis jetzt. Ja, ich soll wahrscheinlich aggressiv sein und probieren, das Gleiche zu machen, wie ich letztes Mal gegen sie gemacht habe.
3 Schweizer Spielerinnen auf der Profitour beim gleichen Turnier im Viertelfinal. Dies hat es bis jetzt noch nie gegeben und ist somit heute eine Premiere.
Ab 11 Uhr sind die Viertelfinals von Gstaad live zu sehen auf SRF2.
Informationen am Samstagmorgen von Radio SRF. Mehr gibt's online unter srf.ch, vor allem natürlich zum Putschversuch in der Türkei. Und dieses Hauptthema vertiefen wir in der nächsten Ausgabe von heute Morgen um 8 Uhr. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies. Die Zeit 7.14 Uhr.